Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Es gibt diese zauberhaften Momente, in denen sich die Dinge zusammenfügen, in denen es einfach passt, ein wenig magisch. Hier ist Geistzeit und das ist die 27. Folge unseres Podcastes. Und zwar mit einer Live-Aufnahme vom RefLab Festival Expedition Wirklichkeit hier aus Zürich. Herzlich willkommen euch allen hier in Zürich und natürlich allen Hörerinnen und Zuhörern, die diesen Podcast irgendwann dann in den nächsten Wochen und Monaten einmal hören werden. Fast noch passender finde ich, dass diejenige, die nicht ganz unbeteiligt war an der Namensfindung unseres Podcastes, heute hier mit mir hinterm Mikrofon sitzt. Und zwar höchstpersönlich. Es wurde auch höchste Zeit. Willkommen bei Geistzeit, liebe Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz.
Dankeschön, vielen Dank.
Kirstine, ja.
Dankeschön.
Von Herzen gerne. Das ist ein Riesending an Thema, was wir uns vorgenommen haben. Worum geht es in dieser Folge?
Um die Liebe und wie sie sich im Zeitgeist verändert und ob sie vielleicht gerade großen Chancen entgegensieht.
Wie wollen wir denn lieben? Das darf bei dieser Expedition Wirklichkeit nicht fehlen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir in dieser Wirklichkeit haben wir echt groß geschrieben. Und die schönste Form des Wir ist vermutlich, naja, wir nennen es tatsächlich Liebe. Kirstine, warum ist Liebe ein besonders zeitgeistiges Thema?
Nun, ich glaube, dass die Liebe an sich ein ewiges Thema ist. Aber die Art und Weise, wie wir sie versuchen zu erleben, ist immer wieder neuen Ideen, neuen Strukturen und neuen Systemen unterworfen. Und das hält halt nicht für die Ewigkeit. Die Sehnsucht nach der Liebe hält für die Ewigkeit, aber die Art, wie wir sie versuchen zu erleben, vielleicht sogar zu kontrollieren, vielleicht sogar in unser Leben zu ziehen, die ändert sich, muss sich ändern, weil wir immer wieder an die Grenze stoßen, wie wir glauben, Liebe einfangen zu können und wie sie doch ewig lebt.
Damit sind wir schon auf einem halben Weg ins Thema selbst. Ich wollte aber, bevor wir so richtig mit der Liebe loslegen, ankündigen. Wir starten mit dieser Folge Geistzeit ein ganz neues, großes Dossier auf unserer Internetseite fokustheologie.ch. Wird man das dann sehen, wie wir das bespielen? Mein Kollege Thorsten Dietz und ich, Andi Loos. Und es gibt viele Podcasts und Blogs und alles Mögliche an Beiträgen. Und wir werden auch einiges noch von Kirstine Fratz dann damit einspielen. Und es geht um unsere Gegenwartskultur. Es geht um die Staubwolke des dahinrasenden Zeitgeschehens. Es geht auch um die göttliche Gegenwart in dieser Welt, den Geist Gottes. Und wir probieren uns an einer zeitgeistsensiblen und an einer kommunikativen Theologie. Und die kann ja gar nicht anders, als mit der Zeitgeistforschung zu kooperieren. Wenn ich Zeitgeistforschung google, Kirstine, bekomme ich fast nur Kirstine Fratz auf dem Bildschirm. Und meine Frage wäre, gibt es denn wirklich um alles in der Welt keine andere Zeitgeistforscherin als dich?
Ich habe noch keine kennengelernt.
Okay, okay. Aber also auf der Homepage steht Deutschlands führende
Bekannteste. Und einzige. Da steht bekannteste, aber eigentlich müsste da stehen einzige. Deshalb bin ich die bekannteste.
Warum ausgerechnet du? Wie kam es, dass du Zeitgeist zu deinem Lebensthema gemacht hast?
Naja, jetzt mit den fortgeschrittenen Jahren in meinem Leben kann ich das leichter beantworten als früher. In der Tat bin ich eigentlich als Zeitgeistforscherin geboren, ohne es wirklich zu wissen. Ich habe sehr früh in meiner Kindheit sogenannte kulturelle Dissonanzerfahrungen gemacht. Und das habt ihr wahrscheinlich alle auch. Das ist so dieser Moment, wo die Erwachsenen, die Autoritäten, erzählen, wie das Leben zu laufen hat, wie ich mich zu verhalten habe, wie es richtig ist, wie es falsch ist. Und dann erwischt man sie in diversen Partykellers und hinter irgendwelchen Geräteschuppen und dann machen sie genau das Gegenteil von dem, was sie mir gerade gesagt haben. Und das hat mich sehr früh ein bisschen stutzig gemacht und mir hat manchmal diese Erklärung in richtig und falsch und gut und böse nicht gereicht, weil ich habe gesehen, denen ging es verdammt gut, wenn sie das Falsche gemacht haben. Die hatten dann so diesen Glanz in den Augen und die waren dann so ganz lebendig. Und wenn sie das Richtige gemacht haben, dann waren sie oft sehr verdrießlich und schlecht gelaunt. Und ich habe das sehr früh in meinem Leben nicht übereinander bekommen und habe dann im Laufe meines Studiums als Kulturwissenschaften und so weiter, bin ich dahinter gekommen, dass das vielleicht nicht richtig und falsch ist, sondern nur System und Kompensation.
System und Kompensation.
Ja.
Es gibt ja unterschiedliche Definitionsversuche von Zeitgeist, die übrigens alle auch zeitgeistbedingt sind. Also wie man über den Zeitgeist denkt und ob man überhaupt über ihn redet und ob man ihn verbiestert oder ob man ihn anbetet und abfeiert, das ist wiederum zeitgeistabhängig. Übrigens eine hochinteressante Geschichte. Es hat mal jemand versucht in den 70er Jahren, wie hieß der noch, Alfred Schöps, versucht, Geistesgeschichte als Zeitgeistforschung zu verstehen und die Zeitgeistforschung an den Universitäten zu etablieren. Das ist ihm nicht gelungen und er hat gesagt, der Zeitgeist war gegen die Zeitgeistforschung.
Ja, wobei auch er immer diese unterschwellige Kritik am Zeitgeist hat. Und das ist auch das, was wir allgemein und auch populär und auch akademisch auch immer wieder beobachten. Dass der Zeitgeist, wenn von ihm gesprochen wird, er eigentlich ins Feld geführt wird, um irgendeinen kulturellen Missstand oder um irgendeine gedankliche Fehlleistung zu beschreiben. Und das ist bei Schöpst auch teilweise drin gewesen, dass er dem Zeitgeist so eines etwas Unverhaftetes, etwas an der Moral oder Ethik nicht Interessiertes, etwas losgelöst, Oberflächliches, Materielles und auch Schnelllebiges, also wirklich auch diese Attribute zugetan hat. Und ich denke aber, dass ein Geist oder ein Phänomen wie der Zeitgeist, der so viel kreative und transformative Kraft für eine Gesellschaft hat, eine andere Forschung verdient hat, als ihn einfach immer nur als Sündenbock zu sehen.
Ich bringe jetzt einfach mal so den Klassiker an Zeitgeist-Definition, 1:1 von Wikipedia, kann man auch bei anderen lesen und hören. Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise, die Mentalität eines Zeitalters. Der Begriff bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen. Also give me a break. Wer steht auf dem schmalen Brett und erdreistet sich heute und sagt, das ist der Zeitgeist unseres Zeitalters? Meine Güte, das sind vermutlich, keine Ahnung, das sind viele. Bei dir klingt Zeitgeist und wie du ihn oder sie verstehst, ein wenig anders. Schieß los. Was ist dein Zeitgeistverständnis, deine Definition?
Ja, vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen tiefer ausholen. Also ich habe in der Trendforschung angefangen zu arbeiten und habe und letztendlich auch mit der Kritik des Zeitgeistes auch gearbeitet und habe immer nur neue Verkaufsversprechen auf Margarinendosen und Eiscreme und Zahnpasta draufgeschrieben. Und habe dann irgendwann gedacht, irgendwie kann ja Trends und Wandel nicht nur dafür da sein, dass sich einige darüber aufregen und die anderen schreiben das auf eine Zahnpasta und die sich aufregen, kaufen das trotzdem. Das ist ja irgendwie, da muss ja mehr dabei sein. Und dann habe ich so überlegt, ob es nicht vielleicht einen tieferen, vielleicht sogar kulturevolutionären Sinn im Zeitgeist gibt, der vielleicht auch von Industrie, Institution und Politik und dem Guten und Richtigen gekapert worden ist. Und habe festgestellt, dass Zeitgeist eben keine eigene Forschung hat, weil er in der kulturellen Auseinandersetzung eben diesen Sündenbock-Position hat. Und damit schienen die meisten Leute auch recht zufrieden zu sein. Und dann habe ich mal geguckt, ob es vielleicht ein universelles Prinzip im Zeitgeist gibt. Und das lässt sich eigentlich runterbrechen darauf, dass ich mittlerweile der Meinung bin, dass Zeitgeist immer wieder Impulse liefert, wie wir unsere Kultur in eine neue Stimmigkeit überführen können. Weil mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass egal wie toll wir das kulturelle System gestrickt haben, wie sehr wir alle daran glauben, dass wenn sich nur alle daran halten, alles gut werden würde, was ja irgendwie nie passiert, und dass wir immer sozusagen an der Schnittstelle hängen zwischen dem kulturellen System, in dem wir leben, und der menschlichen Erfahrung, die wir darin machen. Und was ich damit meine, kennt jeder von euch. Das ist dieser Moment, wo man eigentlich versucht, alles richtig zu machen und dann nachts im Bett liegt und denkt sich, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Wer kennt diesen Effekt? Genau. Und so wie wir diesen Effekt in unserem persönlichen Leben erfahren und dann auch irgendwann mal dieses, wie ich das nenne, leere Feld der Sehnsucht, was wir dann erleben, versuchen in unserem Leben umzusetzen, so funktioniert das auch gesamtkulturell. Und letztendlich ist der Moment für mich, wo der Zeitgeist zu Hause ist, wo wir eine kollektive Sehnsucht entwickeln und sagen, ganz ehrlich, 72-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche, jetzt wollen wir 35-Stunden-Woche, Kinder müssen so erzogen werden, Geschlechterrollen müssen so sein, Arbeitnehmerstrukturen sind so erfolgreich, bedeutet das. Das ist der Moment, wo wir sagen, es geht nicht so weiter. Wir sehen uns eigentlich nach einer anderen Lebenserfahrung, als diese Struktur uns anbietet. Und ich glaube, dass diese Dimension, diese psychosoziale Dimension in der Gesellschaft, da lebt Zeitgeist und gibt uns damit Rückenwind, wie wir Gesellschaft gestalten können.
Eine sehnsuchtsgetriebene Dynamik, die aus den Nischen der Gesellschaft hervorkriecht, die dann unter Umständen von mehreren Geistern, von mehreren Menschen geteilt wird, die dann eine kollektive Dynamik wird. Ja. Und dann ist ja die Frage, setzt sich eine gewisse Zeitgeistdynamik durch? Es gibt dann ja auch andere Zeitgeister, die da vielleicht im Widerstreit stehen. Es kommt zu Zeitgeist-Clash und dann darf man sich wundern und staunen. Ja, was entsteht denn jetzt?
Ja, und ich glaube, dass wir genau über diese Dynamik eine Verantwortung entwickeln müssen. Weil bislang, und da komme ich wieder zurück zu meiner Dissonanzerfahrung als Kind, bislang haben wir uns eigentlich damit begnügt, dass Leute verdrießlich waren, wenn sie das Richtige gemacht haben und gut gelaunt, wenn sie das Falsche gemacht haben. Und das kann es ja nicht sein. Ne? Und wenn wir dann irgendwie gucken, dass jeder von uns die Systeme, in denen wir uns aufhalten, in irgendeiner Form kompensiert. Also ich gucke mir zum Beispiel immer ganz gern den Kaffeeverbrauch von Menschen an, dann weiß ich, wie es ihnen in einer Leistungsgesellschaft geht. Oder ich zum Beispiel bin meine Droge ist Eskapismus durch Binge-Watching, Netflix und so weiter. Aber ich kann dann immer noch sagen, ich arbeite, das ist alles Zeitgeist und lass mich hier nicht stören. Ne? Also somit habe ich nicht nur mein Kompensationsmodell, habe ich auch noch institutionalisiert. Aber das ist ja keine Lösung. Irgendwann werde ich mich daraus entwickeln müssen und letztendlich das System, in dem ich lebe und die Kompensation, die ich mache, um das in dem System zu leben, muss ich irgendwann in Kohärenz bringen. Und manchmal weiß ich nicht, wie ich das machen soll und das wissen auch viele nicht. Und dann kommen solche Zeitgeistimpulse. Zum Beispiel, was für mich gerade auch in der Liebe ein ganz interessantes Zeitgeist-Framing war, ist der Begriff Toxic. Also toxisch, es gibt ja kaum einen Bereich der menschlichen Beziehung im Moment, der nicht mit diesem Frame überprüft wird. Das ist ja so ein bisschen wie der Lackmustest der Beziehung, ob das gut geht. Und zwar nicht nur die romantische, sondern auch die zwischen Eltern, zwischen Freunden, im Beruf und so weiter. Und das ist für mich spannend, dass dann ich eine Dissonanzerfahrung mache und Zeitgeist gibt mir dann sozusagen einen Begriff, auf den ich dann begreifen kann, warum ich mich so fühle.
Wir werden in den nächsten Momenten und Minuten sicherlich immer mal wieder auch in Worte und Sätze abgleiten, in denen wir uns doch versuchen und erdreisten, aller Welt zu erklären, was die Liebe ist. Ne? Ja. Aber ich finde das jetzt ganz wichtig an diesem Punkt, dass wir verstehen, Zeitgeistforschung ist eigentlich nicht daran interessiert, was ist Liebe, ist das noch Liebe oder kann das jetzt weg, finden wir das gut oder schlecht. Du hast in deinem Buch vom Zeitgeist diesen Zeitgeistblick formuliert. Was ist wichtig, gerade jetzt auch im Hinblick auf unser Thema Liebe, wie näherst du dich diesem Thema Liebe als Zeitgeistforscherin und welche Fragen trägst du da auf dem Herzen? Wie fragst du danach?
Also ich höre halt zu. Also ich frage manchmal gar nicht so viel, weil ich ja teilweise die Frage noch gar nicht kenne. Aber ich höre halt zu und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann unheimlich viel über die Unstimmigkeit der Liebe erfahren, wenn man Eltern auf dem Spielplatz begegnet, alleine wohlgemerkt. Und die dann so ein bisschen erzählen, wie es ihnen geht. Also ich halte mich an so eine Art von Mikroevolution. Also wo die Leute dann in Plauderlaune kommen oder ich was lese oder schon darüber was geschrieben worden ist. Du hast ja auch zum Beispiel ganz, ganz toll Literatur für unseren Podcast zusammengefasst, wo an diesen Glaubensideen, wie die Liebe zu funktioniert hat, gekratzt wird, weil die Erfahrung der Erfüllung ausgeblieben ist.
Und dann interessiert dich nicht, was ist Liebe? Also die dogmatische Frage, als Theologe spreche ich jetzt, interessiert dich nicht so sehr, was ist Liebe? Die ethische auch nicht. Ja, wie sollen wir denn lieben? Sondern du fragst einfach, und so haben wir es ja auch genannt, ja, wo will sie denn hin?
Wo will sie hin? Und welche Phänomene kann ich am recherchieren, wie sie es gerade versucht, wieder Stimmigkeit zu bekommen? Ja. Und welche Phänomene sind, entzieht sich absolut meiner Bewertung?
Jetzt seid ihr dran. Jetzt machen wir hier einen kleinen Test. Wir haben die Zeitgeistin, hätte ich fast gesagt, Entschuldigung, ja, haben wir höchstpersönlich hier. Und in Sachen Liebe, habt ihr euch ein paar Beispiele überlegt, wo ihr sagen würdet, ja, das ist doch besonders zeitgeistig. Also die HörerInnen des Podcastes hier vor mir sitzen, keine Ahnung wie viele Leute, und die haben die Aufgabe gehabt, gibt es ein Wort, eine Formulierung, gibt es eine Beobachtung, eine Episode, etwas, was du beobachtest, hast in der letzten Zeit, von dem du behauptest, das ist also so zeitgeistig, damit werde ich die Zeitgeistforscherin auf dem falschen Fuß erwischt. Wer wagt es? Wer wagt es? Hat jemand was? Habt ihr euch was überlegt? Das wäre echt super. Ich komme zu euch. Ihr wollt, sagt doch kurz den Namen und dann formuliert das, wenn es in Ordnung ist. Darf es aber auch anonym bleiben.
Benjamin, ich erwarte nicht, Sie auf dem falschen Fuß zu erwischen, aber ich finde so Vanlife, gemeinsam eine Weltreise machen, das ist schon ziemlich zeitgeistig.
Ich habe den ersten Teil, wenn, was war das? Vanlife.
Also die Leute, also die Paare, die sich einen Bus kaufen, den ausbauen und dann damit illegal parkieren und übernachten. Und eine tolle Weltreise
Vanlife
machen.
Vanlife, okay, neues Wort, Dankeschön, gleich noch nicht.
Das heißt, Christine, du würdest sagen, ja, das gibt einen Punkt oder gibt es keinen Punkt?
Das ist ein großartiger Punkt. Also es ist ja zum Beispiel auch, so viel ich weiß, dieses Phänomen findet ja auch nicht nur als Paar, sondern auch als Paar mit kleinen Kindern statt. Ne? Also das ist es auch. Und somit ist eigentlich dann die Familie dann zu einer anderen Form von Erlebnisgemeinschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich gegenseitig bei der Entwicklung zuzugucken, wenn man sich zusammen eben, sag ich mal, unvorhergesehenen, man hat man sowieso, aber so ist es ja nochmal anders eingeladen, unvorhergesehenen Erfahrungen aussetzt. Das finde ich sehr zeitgeistig.
Gibt's noch weitere Beispiele hier direkt in der Ecke?
Ich heiße Doro. Etwas, was ich beobachte, allerdings bei Menschen, die deutlich jünger sind als ich. Ich bin jetzt Mitte 40. Und bei, sag ich mal, 20 Jahre jüngeren Menschen begegnet mir das immer wieder, dass das Konzept der Treue ist zum Individuum selbst gewandert. Also ich bin noch sehr stark damit geprägt worden, Treue gegenüber einem Menschen lebenslang. Und mir begegnet es immer wieder, dass jüngere Menschen, manche, sich selbst gegenüber vor allem treu sein möchten. Und wenn sie dann spüren, mit diesem Gegenüber kann ich mir selbst nicht mehr 100% treu sein, dann entscheiden sie sich für sich, weil sie sich selber gegenüber ja.
Da müsste ich jetzt nochmal nachhaken. Warte nochmal das Mikro, Do. Was ist denn, mit welcher Prägung von Treue bist du denn groß geworden? Was beinhaltet das? Weil es scheint ja gerade so zu sein, dass es nicht beinhaltet, dass du dir selber treu sein darfst.
Zumindest der Fokus sehr stark, wenn man jemandem gesagt hat, ja, mit dir verbringe ich mein Leben, dass es schon ein sehr, sehr hoher Wert ist, da auf jeden Fall daran festzuhalten. Mhm. Und also das sehe ich ja nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen.
Mhm. Ja. Auch wenn es dir schadet, als Individuum?
Da ist, glaube ich, dann immer die Frage, wie viel Leidensdruck braucht es, damit sich jemand dann erlaubt zu sagen, und jetzt bin ich mir gegenüber treu.
Also das finde ich einen sehr, sehr zeitgeistigen Punkt, weil das beobachte ich auch, dass es grundsätzlich nicht mehr die Bereitschaft gibt, sich selber aufgrund von bestimmten Versprechungen oder Rahmenbedingungen in eine Inkohärenz-Erfahrung zu befördern mit sich selbst. Und das sehe ich eben nicht nur in der Paarbeziehung, sondern das sieht man eben auch in Arbeitsbeziehungen ganz, ganz stark. Also es gibt eine hohe Ablehnung, sich von jemand anderen beschädigen zu lassen aufgrund eines höheren systemischen Versprechens. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Also ich spreche immer auch von Entwicklungsgroßzügigkeit. Das mag jetzt so aussehen, dass die früher die Leute mehr zusammengehalten haben, mehr durch durch dick und dünn gegangen sind und heute sagen sie, ach nee, jetzt fühle ich mich aber gerade so gar nicht in meiner Mitte, jetzt passt das alles nicht mehr. Das wäre sozusagen ein Blick darauf, der immer davon ausgeht, wie es mal war und dass so wie es war, das sozusagen kritiklos das Richtige war. Aber sich daraus rauszuentwickeln und auch mal eine Phase in der menschlichen Kulturentwicklung zu haben, zu sagen, nee, ganz ehrlich, jetzt ist mal auch eine Zeit, wo ich sage, ich gehe nicht in Inkohärenz, um das System zu stabilisieren, sondern destabilisiere das System, um mal zu gucken, wie ich in die Stimmigkeit bekomme. Und jetzt muss man als nächsten Schritt, und das betitel ich halt mit Entwicklungsgroßzügigkeit, gucken, was ist dann der Schritt? Weil das wird ja auch nicht in alle Ewigkeit das Beziehungsmuster sein, dass ich sage, ach, jetzt fühlt sich's gerade nicht gut an, jetzt mache ich mal was anderes. Sondern die Frage ist, was machen wir nach diesem Schritt, wo wir sozusagen ein altes System versuchen, in eine Stimmigkeit zu kriegen? Und wo gehen wir dahin? Und wir werden definitiv von da wieder weitergehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Zeitgeistforschung, dass es gibt kein kulturelles System von Zusammenleben, was für alle bis in alle Ewigkeit gilt. Und wir müssen immer wieder versuchen, uns und die Gesellschaft in eine gewisse Harmonie zu bringen. Und das hat sehr viel damit zu tun, von alten Wertesystemen, Glaubenssätzen auch Abstand nehmen zu können, wovon wir uns erholen müssen.
Christine, wir haben hier noch ein Beispiel.
Ja.
Du musst dich vielleicht ein kleines bisschen kürzer fassen, weil ich komme gerade auf die Idee, wir könnten den ganzen Podcast ja so weitermachen. Es ist so interessant.
Ja, mache ich.
Also ich heiße Melanie und es geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie Doro. Ich glaube, dass Liebe heute in einer großen Freiheitlichkeit stattfindet. Ich finde, das kann man beobachten bei der Genderfluidität sozusagen. Also jeder ist irgendwie so, wie er möchte, wie er sich fühlt. Das kann sich auch ändern in 2 Jahren wieder und so. Das finde ich fantastisch und befreiend. Und bezüglich der Liebe denke ich auch, es geht um nicht mehr die große Verbindlichkeit und dieses sich auf Jahre binden, sondern ein bisschen vielleicht die absichtslose Liebe. Also so eine Liebe, die einfach nur für sich selber da ist. Also Liebe, um zu lieben. Hm. Und nicht mehr um, weiß nicht, was am eigenen Leben zu verändern, was miteinander aufzubauen, in die gleiche Richtung zu laufen für Jahre, irgendwie sowas. Sondern einfach nur lieben.
Und wie empfindest du das?
Ich finde das schön. Einerseits, andererseits hat es auch natürlich die Seite, dass es auch Einsamkeit oder Vereinzelung hervorruft, was ja aber auch, was Doro gesagt hat, mit der Selbstsorge zu tun hat. Also jeder ist sozusagen sich selbst am nächsten, auch in Bezug auf Liebe. Und damit ist jeder auch ein bisschen allein. Aber allein und einsam sind ja nochmal 2 unterschiedliche Sachen. Aber also ich finde es eher positiv besetzt.
Dann wäre es doch als kulturelle oder als Zeitgeistdynamik wahnsinnig spannend, die Augen aufzuhalten und zu gucken, wo diese, ich nenne das jetzt mal salopp, das eine Extrem von Verbundenheit um jeden Preis ins andere Extrem von unverbunden, freiheitlich, aber bei mir auch im Gefühl, welche kulturellen Heimaten wir erschaffen werden, um das sozusagen zusammenzuführen. Weil bislang haben wir immer gedacht, das ist die Quadratur des Kreises. Vielleicht ist sie es ja nicht. Und das ist das Besondere an Zeitgeist, dass es dafür einen Impuls in Zukunft geben könnte und ich glaube auch wird.
Ich spiele ein Zitat ein von Shader Kurt, Spiegel-Bestseller Radikale Zärtlichkeit. Und sie sagt von sich, sie hat dieses Buch geschrieben aus einem Unbehagen, aus einem Rumoren heraus. Sie kann, Zitat, die etablierten Wahrheiten der Liebe nicht mehr glauben. Und diese Frau ist hellwach dafür, dass Liebe keine Privatsache ist, sondern eben politisch. Denn unsere Formen, in denen wir lieben, sind kulturell und institutionell vorgeformt und konditioniert. Shader Kurt will Unruhe stiften, ja Unordnung, damit neue kulturelle Rahmenbedingungen entstehen, in denen wir ausprobieren und entdecken, was Liebe ist. Ich vermute, Christine, dass du ein solches Unbehagen, ein solches Unordnung stiften sehr problemlos als eine Zeitgeistdynamik auch formulieren kannst. Und ich frage dich, was geht gerade in Sachen Liebe und Zeitgeist? Welches Feld der Sehnsucht ist für dich das Größte, das Bedeutsamste zurzeit?
Das geht schon sehr in die Richtung, was hier die wunderbaren Zeitgeist-Teilnehmerinnen schon so toll beobachtet haben.
Ja, da hinten scheint mir echt die Zeitgeist-Ecke zu sein. Die saßen da alle irgendwie zusammen.
Genau. Also jetzt mal Zeitgeist systemisch gesagt, glaube ich, gibt das leere Feld der Sehnsucht, ist in der Sachen von Liebe, ist dabei, sich zu bestellen. Es wird viel ausprobiert, werden die alten Formen hinterfragt. Aber nach meiner Forschung, was tatsächlich dahinter steckt, ist, dass wir nicht mehr daran glauben, dass wir ein gelungenes Leben haben, wenn wir eine konditionierte Ressource für irgendjemanden sind. Und so wie die Liebe, ich sage jetzt auch mal als Ehe oder als für 80 Jahre exklusiv angelegt, und damit meine ich jetzt nicht nur erotisch, sondern auch mental, finanziell und so weiter, ist so die Frage, ob man da nicht zu viel konditionierte Ressource wird. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die größten Liebesprobleme im Moment sind, ist ja, und das kennt ihr auch alles, dass Leute, die in Beziehungen gewesen sind oder in Ehen und dann da rausgehen, sich erstmal erholen müssen. Und ich frage mich immer, wovon müsst ihr euch denn alle erholen? Das ist ja eine kollektive Erfahrung. Und mittlerweile gibt es ja auch Urlaubsangebote von Leuten, die sich dann von ihren Beziehungen und Scheidungen erholen können. Da gibt es ganze kuratierte Programme, wie man sich von der Liebesbeziehung erholt. Und ich glaube, dass dieses sich Erholen viel damit zu tun hat, dass man eben erlebt hat, dass man eine konditionierte Ressource sein sollte und dann viel an einen herangetragen wird, wie man zu sein hat, damit man geliebt werden kann, damit das hier funktioniert. Und ich glaube, das ist vorbei. Das ist keine Idee mehr für ein gelungenes Leben, dass ich sage, ja, ich passe mich deinen Erwartungen an mich als Liebespartnerin an. Und dann wird das mit uns. Diese Erfahrung macht eigentlich keiner mehr. Und ich glaube, da steckt so viel Sprengkraft drin gegenüber den Formen, die wir kennen, wie wir Liebe, sagen wir mal, bislang in Ordnung gebracht haben.
Mich würde nochmal interessieren, und vielleicht können wir es auch nochmal von einem der romantischen Liebesbeziehung oder Paarbeziehung nochmal wegholen und vielleicht auf Eltern-Kind-Beziehungen, auf Beziehungen am Arbeitsplatz oder wo auch immer übertragen. Mich würde nochmal interessieren, was meinst du genau mit konditionierter Ressource?
Nun ja, also mit konditionierter Ressource und meine ich damit, dass man in eine Liebesbeziehung reingeht und man genau eine Vorstellung hat, wie das jetzt hier zu laufen hat oder wie diese Person zu sein hat. Wer welche Arbeiten und Pflichten in der Beziehung übernimmt, die dann teilweise dann noch an einem Rollenverständnis hängen, was ja letztendlich auch eine Konditionierung ist, auch wenn vielleicht andere Meinungen sind, aber ich will jetzt nicht so tief in die Kulturwissenschaft hineingreifen. Oder dass es darum geht, wie Geld ausgegeben wird, wer einkauft, wie viele Freunde oder auch Bekanntschaften man neben der Beziehung haben darf. Wie exklusiv ist das? Was ist erlaubt? Wie oft darf ich abends mit anderen Leuten ausgehen? Also da gibt es ganz so, es gibt da so eine Art Restriktionskatalog, um diese Exklusivheit zu gewährleisten. Und in meiner Beobachtung ist es genau dieser Restriktionskatalog, der versucht, die Liebe zu ordnen und auch ein Stück weit unter Kontrolle zu bringen, dass das die konditionierte Ressource ist, dass du jemandem sagst, also nur so funktioniert das und das, und dann kriege ich nämlich von dir das und das, nämlich Zugriff, Zuwendung, Zeit, Zuneigung, Sexualität und was da alles dazugehört. Und das bedeutet, dass ich ja dem anderen nicht sehe. Das bedeutet ja, dass ich nicht sehe, wo möchtest du dich hinentwickeln, oder ich sehe dir beim Wachsen zu, oder ich möchte einfach wissen, wie du dich gestalten möchtest und wie ich dich dabei unterstützen kann. Es ist immer dieses aufgestülpte, ich gestalte dich für meine Vorstellungen und Bedürfnisse, und das ist eigentlich, im Prinzip ist das eigentlich die Art und Weise gewesen, wie man in der Regel Beziehungen auch strukturiert hat. Und das war auch gesellschaftlich anerkannt. Und wenn man davon abgewichen ist, dann wurde man schnell pathologisiert. Und mittlerweile guckt man sich an, wo möchte die denn hin oder wo möchte der denn hin?
Also wenn ich dir so ein bisschen im Internet folge und wenn wir uns unterhalten, wo du überall rumturnst mittlerweile, dann hat das auch ganz, ganz viel mit dem Stichwort New Work zu tun. Könntest du dieses wie hast du es genannt, Restriktionskatalog?
Den Restriktionskatalog.
Könntest du das nochmal vielleicht auf Arbeitsverhältnisse, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und so weiter übertragen? Wie funktioniert das da? Ist ja ein bisschen was anderes wie in einer Liebespaarbeziehung.
Ja, aber da hat man ja auch die Idee gehabt, dass es da einen gibt, der allen anderen sagen darf, wie sie zu sein haben. Ich weiß nicht, dass das nicht mehr so ist. Aber was ich sehr spannend finde, gerade an New Work, ist, dass New Work, dass man früher eine Führungskraft damit identifiziert hat, dass die auch mal auf den Tisch gehauen hat, ne? Dieses berühmte auf den Tisch hauen und auch mal eine Ansage machen und vielleicht einen cholerischen Anfall haben und so weiter. Mensch, der kann sich aber durchsetzen hier und da. Und ich sehe es gerade mit in der jungen Generation, wenn ich mit denen arbeite, die denken überhaupt nicht mehr, dass das durchsetzungsstark ist. Die denken alle, was bei dem oder der in der Kindheit schiefgelaufen. Ne? Also da sieht man einfach über diesen Zeitgeist, wie das shiften kann. Und mittlerweile, und da sind wir bei der Entwicklungsgroßzügigkeit, und das sehe ich auch im Liebesbedürfnismoment, sucht man in der Chefetage die ideale Mutter. Ne? Also so eine, die im Prinzip wie in der romantischen Liebe. Also dich erkennt, dich sieht, dich fördert, deine Potenziale herausbringt und so weiter. Und ich kenne mittlerweile sehr viele Führungskräftinnen, die davon völlig überfordert sind, dass da ständig ihre Mitarbeiter Bienen auf dem Schoß wollen. Und da haben wir wieder auch die Extreme, ne? Wo du, wie du sagst, so, ich komme zu nichts. Und ich sage, ja, das tun Mütter zu Hause auch nicht. Und dann immer einer sagt so, ja, dann war es irgendwie mit dem Hund oder der Freund hat Schluss gehört. Also irgendein Drama ist ja immer im Leben. Und ich habe jetzt schon so einige gehabt, die darüber gehen, dass sie sagen so, ich sehe mich jetzt mehr so als Life-Coach. Es gibt ein gemeinsames Ziel und da müssen auch alle dran. Und zwischendurch wird man mal auf die Schulter geklopft und dann wird auch der Masseur durchs Team gejagt. Aber dann müssen auch alle wieder aufs Feld. So. Und da sehen wir dann immer, dass wir sozusagen von einer Sache in die Erholung gehen und dann versuchen wir, ein Verschmelzungskonzept zu machen. Und das siehst du eben, wie du schon sagtest, auch bei New Work ist dieses Momentum, die individuelle Befindlichkeit und die eigene Stimmigkeit über sozusagen das Gruppenziel zu stellen, das sieht man in ganz, ganz vielen Lebensbereichen im Moment. Und das wird seine Kollateralschäden haben. Aber es ist ein Erholen von dem System, was wir davor hatten.
Ich fand das ganz toll, was ich dabei in Bell Hooks alles über Liebe gelesen habe. Sie schreibt, ich bemühe mich schon mein ganzes Leben lang, nicht nur einer Arbeit nachzugehen, die ich gerne mache, sondern auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich respektiere, mag oder sogar liebe. Als ich zum ersten Mal erklärte, ich wolle in einem liebevollen Umfeld arbeiten, reagierten meine Freunde, als ob ich nun wirklich den Verstand verloren hätte. Für sie passten Arbeit und Liebe nicht zusammen. Doch ich war überzeugt, dass ich besser arbeiten könne, wenn mein Arbeitsumfeld von einer Ethik der Liebe geprägt wäre. Entdecken die das auch, dass die Produktion, die Qualität und auch die Leistung da letzten Endes besser wird? Und hast du das auch schon festgestellt, dass dann sozusagen dieser wunderbare neue Zeitgeist, hallo, bitte mehr Liebe am Arbeitsplatz, dass der wiederum auch durch einen üblen Geist von Homo economicus, durch einen ökonomischen, kapitalistischen Geist gekapert wird?
Ja. Wobei, also ich möchte ganz kurz sagen, das, was sie beschreibt, das ist tatsächlich der Zauber von Zeitgeist. Ne? Dass zwei Dinge, von denen man bislang gedacht hat, die gehen überhaupt nicht zusammen, dann doch zusammengehen. Das ist das Besondere. Und das ist auch das, worauf ich dann immer Ausschau halte. Die grundsätzliche Idee, dass Menschen tatsächlich Höchstleistung machen können, wenn sie nicht unter Druck und Angst stehen, ist natürlich bahnbrechend. Und wird natürlich gekapert. Also wenn Leute, die an Machtstrukturen und an Positionsmacht interessiert sind, merken, hier funktioniert was, dann werden sie versuchen, das einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist gar keine Frage. Daraufhin erfährt aber der Liebesgeist natürlich eine Reduktion und eine Vereinfachung und verliert dann irgendwann seinen Spirit. Und dann sind wir wieder im Inkohärenzsystem.
Du hast da zwei tolle Worte, ich weiß nicht, ob sie von dir stammen oder von jemand anderem, Positionsmacht. Und das Gegenteil wäre eben Ermächtigungsmacht. Und mein Eindruck ist, dass der Zeitgeist, derzeit ganz stark ein auf Ermächtigungsmacht zielender Zeitgeist ist. Hast du Lust, dass wir nochmal zur romantischen Liebe zurückkommen?
Ja, natürlich.
Was sind die für dich die großen Mythen, die da derzeit dekonstruiert werden? Also ich denke, du hast mir empfohlen, guck dir mal an, was auf Prime zurzeit läuft. Jennifer Lopez, This Is Me Now. Du kannst aber auch gerne andere Beispiele, keine Ahnung. Was sind für dich wirklich die Mythen, die Versprechungen, die Verheißungen, die jetzt ganz gut durchgereicht werden im Zeitgeist?
Ja, also nochmal, das Tolle ist, wenn man sich mit Zeitgeistforschung beschäftigt, es gibt nichts, was man sich nicht angucken und erforschen kann. Also es gibt jetzt nicht irgend so eine intellektuelle Dimension, auf der man irgendwie sein muss. Man kann wirklich, also man kann sich auch angucken, was mit Barbie los ist. Das geht sehr, sehr gut. Also wir sehen, was ich finde, ist, dass man im Moment wirklich auch medial und auch das ist auch der Film von Jennifer Lopez, sehr stark damit arbeitet, wie man sich von dem romantischen Liebesideal heilen kann. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also dass man sozusagen in die Falle des romantischen Liebesideal getappt ist. Also dass der Film von Jennifer Lopez, This Is Me Now, ich weiß nicht, wer hat den gesehen? Dürft ihr auch öffentlich machen? Das ist alles Zeitgeistforschung. Da spielt sie sozusagen, also sie zeigt sich selber, dass sie also so eine Art Romantiksucht hatte und ständig immer gerne einen Freund hatte und den auch immer gleich heiraten musste, weil die ganze Blase von großer Liebe, wir beide für immer und das große Gefühl, das hat sie gedacht, wenn sie das erreicht und das hält, dann wird ihr Leben gut. Und wie sie dann eben merkt, dass sie in diesen neuen Beziehungen eigentlich immer nur wieder ihre Traumata umgesetzt hat, dass sie damit immer wieder gegen die Wand gefahren hat, dass das Ganze in Streit und auch teilweise in häuslicher Gewalt geendet hat, weil da so eine Frustration hochgekommen ist auf beiden Seiten, weil sie dieses Liebesideal halt nicht umsetzen konnten. Und bis sie dann irgendwann begreift, dass das Problem nicht nur bei den Männern liegt, sondern auch bei sich selbst. Und dass sie eine riesen Reise der Heilung eben macht, um in so einer Art und Weise selber überhaupt die Fähigkeit zu erlangen, diese Liebe zu erleben. Und das ist ein großes Zeitgeistthema im Moment mit Liebe dich selbst. Erstmal musst du dich selbst lieben, dann kannst du andere lieben. Also dass sozusagen die romantische Liebe nicht mehr auch als Defizitkompensation herhalten muss und wir uns dann die ganze Zeit wundern, dass sie nicht funktioniert. Aber du hast ja schon noch ein Zitat, was darüber noch hinausgeht.
Ja, also das ist jetzt echt ein kleiner Clash, ne? Also das ist ja ziemlich bekannt. Nur wer sich selbst lieben kann, ist dann auch in der Lage, Liebe zu schenken und Liebe zu leben. Aber hier diese freche Shader Kurt, das hat mich echt geflasht. Ich dachte, was denkst du dazu? Zitat, früher habe ich die Überzeugung verteidigt, dass Menschen sich zunächst selber lieben müssen, um von geliebt werden zu können. Doch warum sollten Menschen, die an sich selbst zweifeln, nicht geliebt werden können? Eben mit ihren Zweifeln. Ich, genauso wie mein intimes Gegenüber, besitze eine Würde, die mir das uneingeschränkte Recht gibt, Zärtlichkeit zu empfangen und zu geben. Liege ich da richtig?
Ich finde, das geht aber schon noch eine Stufe tiefer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil bislang sitzt man ja auch die Idee auf, dass man in gewisser Weise perfekt, vielleicht sogar vollkommen sein muss, um in der romantischen Liebe mit jemand anderem zu bestehen. Und dazu gehört ja eine ganze Menge. Und mittlerweile gehört auch dazu, dass man sich dann ganz toll selber liebt. Und ich meine, das ist schon ein ganz hohes Anforderungsprofil für die romantische Liebe, finde ich, ganz ehrlich, um das zu erleben. Und was sie eben sagt, ist, nee, das kann es nicht sein. Man kann auch diese große Liebe erfahren mit sich und seinem Selbstzweifeln und dort liebevoll begleitet und das vielleicht sogar spielerisch auflockern und so weiter. Und ich glaube, dass wir manchmal in so eine lineare Falle tappen. Also wir haben die Vorstellung der romantischen Liebe und erst denken wir, oh, wir müssen irgendwie super schön und durchtrainiert und vielleicht viel Geld haben oder ein tolles Haus haben und dann funktioniert das mit der schönen Liebe. Jetzt müssen wir uns aber auch noch mental stabilisieren, durchgeheilt sein und uns selber lieben. Dann funktioniert es mit der romantischen Liebe. Das heißt, wir haben das Anforderungsprofil letztendlich aufgestockt und im Prinzip müssen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, der funktioniert nicht. Und diese Idee dann wieder in eine Art von Verletzlichkeit, weil ich bin nicht perfekt, keiner ist perfekt. Und wie begegnen wir uns da und welche Dimensionen können wir uns eigentlich da im Gefühl wiederfinden? Das ist ein ganz, ganz spannender Switch, der ohne den anderen davor aber nicht funktioniert. Wir müssen es erst versuchen, bis es nicht mehr geht.
Aber Christine, also jetzt will ich es aber echt gerne mal von dir wissen. Du musst ja nicht persönlich werden, aber jetzt... Also das eine funktioniert nicht mehr. Ich habe ordentlich Kohle, ich bin fit, ich sehe gut aus, ich hol sie ab mit dem Ferrari und weiß der Geier was. Und du sagst, vergiss es, so verführst du niemanden. So holst
ich, nein, das habe ich nicht gesagt, dass okay, man so niemanden verführt. Okay. Aber ich habe gesagt, es hält nicht.
Okay. Aber jetzt das andere. Jetzt bin ich da und mache einen auf Selbstliebe und funktioniert nicht. Hast du eine Prognose, wie werden wir denn in Zukunft einander verführen können und vielleicht so die Leute abholen können zu einer, vielleicht wäre das ja was mit einer echten romantischen Liebesbeziehung?
Also ich bin mir sicher, indem wir uns begegnen können. Also ich kann ja mal eine Anekdote erzählen. Ich habe zu Hause eine ganz wunderbare Wahltochter, die ist jetzt 29 und sie lebt seit 10 Jahren bei mir und ich kann wunderbar mich, also noch besser als Netflix, ja, ich kann mich wirklich zurücklehnen und mir gucken, wie das ganze Datingleben bei ihr und ihren Freundinnen seit 10 Jahren funktioniert. Und da waren die Ferraris und die Waschbrettbäuche. Und ich meine, ohne Topfigur in dem Alter hat man ja nicht immer mehr die Marktreife erreicht. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist extrem flächendeckend. Und das zieht alles nicht mehr. Und sie alle, also ich erzähle mir dann ja auch viel davon, sie alle warten auf diesen Sparkle der Begegnung, wo sie wirklich bereit sind, den Waschbrettbauch und den Ferrari sofort über den Haufen zu werfen, wenn nur dieses Momentum stattfindet, dass hier etwas ist, wo, ja, hier darf ich sein. Ich will nicht sagen, hier bin ich Frau, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, wo eine Art von Entspannung stattfindet in sozusagen in der ersten Begegnungsqualität.
Du hast gesagt, dass dieser magische Moment, wo die hohen Erwartungen und wo dieses Hochgezüchtete zur Ruhe kommt und sich entspannt in einer Begegnung mit hoher Qualität. Du hast gesagt, das ist das Eigentliche in dieser Netflix-Serie The One. Wir müssen uns jetzt vielleicht auch mal noch über die Medien unterhalten, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, die uns helfen, the perfect match zu finden. Und wir könnten, also was da ist es die Gentechnik. Wir haben mittlerweile viele auch künstliche Intelligenz Medien. Was geht an dieser Stelle? Wo dran tüfteln die zurzeit? Wo führt das hin?
Aber das ist ja wieder die Steigerung des alten Systems. Also so wie man jetzt irgendwie nicht nur schön und reich sein muss für die romantische Liebe, sondern auch mental geheilt und sich selbst lieben, ist ja mit, wenn du sagst, Gentechnik und KI einsetzt, um irgendwie dein Perfect Match weltweit in der Datenbank zu finden, dann entspricht es ja wieder der Idee, wie komme ich an dieses eine für mich, dieses Prinz, Prinzessin irgendwo da draußen irgendwie dran. Und diese Serie dröselt ja auch auf, dass das nicht wirklich dann immer funktioniert und dass es mehrere gibt von den einen, die da draußen sind. Ne? Also sie ausdifferenziert das ja und merkt, ne, also diese Idee einer und eine und sonst keine funktioniert nicht. Und deshalb glaube ich, dass diese Versuche mit neuer Technik und mit neuen Selbstoptimierungsprogrammen muss man genau hingucken, ob man da letztendlich immer nur versucht, das alte System endlich zur Erfüllung zu bringen oder ob wir tatsächlich einen transformativen Schritt machen.
Ich leite damit schon mal zu dem Thema über jetzt, was du angeschnitten hast und ich überzeichne bewusst und ich versuche das Unmögliche. Die alten Griechen hatten die Dinge noch klar, ne? Eros, passionierte, leidenschaftliche Liebe, Anziehung, pure Energie, Begehren, Prickeln, Rausch, die Philia, freundschaftliche Liebe, Zuneigung, Kameradinnenschaft, Verlässlichkeit, ähnliche Interessen oder Eigenschaften haben, hohes Maß an Vertrauen, Agape, der Knüller, uneigennützige, bedingungslose Liebe, die Mitmenschen um ihrer selbst willen lieben, die reinste Form der Liebe, universal gegenüber allen Menschen, Wohlwollen, Großzügigkeit. Dann haben wir noch die Storge, die familiäre, die verwandtschaftliche Liebe. Da geht es stärker um Mögen, um Zuneigung. Das sind gegebene, gesetzte Verbundenheiten, Fürsorge, Geborgenheit, Vertrautheit. Man kann dann jetzt noch verschiedene Zutaten dazu mischen. Die spielerische Liebe, Ludens, die pragmatische Liebe, die obsessive Liebe und alles mögliche an sonstigen Unterformen. Und dann haben wir diese Mixturen ziemlich klar gehabt. Ne? So die vollkommene Liebe wäre, wenn eigentlich mit einem einzigen Menschen, will ich jetzt nicht alles genau begründen, morgen was durchaus logisch ist, so zu denken, mit einem einzigen Menschen verwirklichst du so viele dieser Liebesformen mit allen Unterformen und Zutaten sozusagen. Also das wäre das Vollkommene. Und dann haben wir eben die anderen Beziehungen, in denen wir sonst auch noch lieben, zu Bekannten und Freunden, zu Kindern und am Arbeitsplatz und so. Und überall gab es dann diese genauen Zuteilungen, wie viel Zärtlichkeit wo und wie und was und pipapo. Und dann erlebe ich, dass vor 2,5 Jahren ein Student nach einem wundervollen Gespräch allen Ernstes zu mir sagt: Andreas, ich liebe dich. Und ich habe es nicht einordnen können. Was fehlt mir? Was hat mir damals gefehlt, um diese Erfahrung überhaupt erstmal zu prozessieren? Kannst du damit was anfangen? Dass einer, der so aufgezogen worden ist wie ich und die Dinge auch meinte, ich habe überzeichnet, ne? Aber ich dachte, ich war überhaupt nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Ich habe nichts mehr gesagt. Das war völlig cringe. Das war echt schlimm.
Das hast wahrscheinlich gedacht, was für eine konditionierte Ressource sollst du jetzt sein?
Ja. Und ich habe natürlich, habe mir Gedanken gemacht und wer ist er? Wieso sagt er das? Konnte das nicht einordnen. Aus dem Englischen kannte ich das. Im Englischen hat mir auch mal jemand gesagt: Andreas, I love you. Mhm. Aber da wusste ich, naja, das ist halt nicht das ganze Repertoire, die Spielwiese dieser Begriffe, die wir im Deutschen haben.
Genau, da hast du es doch schon gesagt. Dir fehlte das Repertoire, um das zu verorten. Das, was du vorgelesen hast und dass die absolute Liebe ist, all diese Lieben in einer Person zu finden, das ist natürlich äußerst praktisch, der Gedanke. Und auch ist auch für das Standesamt äußerst praktisch, wenn du da eingefunden hast. Aber wir alle wissen, dass das im wahren Leben, dass diese verschiedenen Lieben von wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen besetzt sind. Und wir haben ja darüber gesprochen und haben uns ja auch darauf geeinigt, das ist das Repertoire der Liebe. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch, hast du diesen wunderschönen Begriff gesagt, dass wir lernen müssen, uns über dieses Repertoire ein Liebesnetzwerk aufzubauen. Und eben nicht daran zu verzweifeln, dass wir die ganzen Formen der Liebe nicht alle in einer Person finden, sondern dass wir sie auf mehrere Menschen verteilen. Und diese Lieben sind ja auch sehr unterschiedlich. Also ich kenne das auch, dass ein Mensch, der mich wahnsinnig inspiriert hat oder mir Horizonte eröffnet hat oder mir Perspektiven geschenkt hat, dass ich dann ein Gefühl von Liebe in mir öffnet. Das heißt aber nicht, dass ich dann mit dieser Person in erotischer Exklusivität den Rest meines Lebens verbringen möchte. Und da denkt auch keiner dran. Nur die Person bislang, mit der ich in dieser Exklusivität bin, fühlt sich von der Liebe bedroht. Und das ist das Problem, dass sozusagen, wenn wir diesen verschiedenen Lieben, dieses Liebesnetzwerk uns erlauben und pflegen und darüber auch eine Form von Getragenheit erfahren, ist das Problem, dass oft die romantische Kernbeziehung sich dadurch bedroht fühlt und nicht zuletzt auch vor den neuen Impulsen Angst hat, dass das die Exklusivität in Gefahr bringen kann. Und ich glaube, das ist der Schneidepunkt. Und ich glaube auch, das ist der Moment, wo du nicht richtig wusstest, wo du das einordnen solltest. Und ich glaube, wenn wir uns diese Entwicklungsgroßzügigkeit zugestehen würden und sagen, das ist meine romantische Beziehung, aber ich werde eben durch die anderen Art von Liebeserfahrungen über den Geist, über das Herz, über das Mitgefühl, über die Empathie, über das Gesehenwerden, werde ich in so einer Art und Weise auch genährt, dass ich die eigentlich auch in meine Kernbeziehung zurückführe.
Also jetzt machst du bei mir plopp, plopp, plopp. Das sind jetzt verschiedene Fenster auf meinem Bildschirm.
Ich sollte das aufmalen.
Wenn ich einem alten Zeitgeist frönen würde, würde ich jetzt sagen, das klingt für mich wie Voldemort. Ne? Also Voldemort, dieser wunderbare Mensch, kommt auf die Idee und will sich lebenslänglich, also ewiges Leben sichern. Und er teilt ja seine Seele auf 7 Horcruxes aus. Mhm. Und das ist ja jetzt so eine Risikoreduktion, dass ich sage, ja, das ist alles so die Liebe und so kompliziert und warum jetzt da so dies und so, sondern ich teile das auf. Also ich habe dann die Sexualpartnerin in meinem Fall jetzt und mit dem habe ich so die geistigen Höhenflüge mit dem dann das und das und wir teilen das auf und das heißt ja auch so ein bisschen, ich bin jetzt böse, ja, wenn irgendwo was schief geht, nicht schlimm, ich habe ja überall ein riesiges Netz, aber eigentlich, wenn ich jetzt mich so reden höre, finde ich das eigentlich auch gar nicht schlecht, weil wenn man ja tatsächlich...
Das klingt aber jetzt auch irgendwie nach so einem wirklich so, so wahnsinnig kalkulierten Plan. Ich möchte da...
Nein, das war
so ungefähr. So, ich nehme jetzt irgendwie das und dann nehme ich mir die Plan. Also ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt losgehen würde und sagen so, ich habe auf der Liste, wer eignet sich? Also, sondern es geht ja auch darum, dass du hast ja sozusagen auch die Gnade der Begegnungsqualität oder sozusagen, dass du dir eine Begegnung zugespielt wird. Ich meine, wer dich jetzt geistig inspiriert und mit welchem Sexualpartner du irgendwie über Jahre zusammen sein willst, das ist ja nicht wirklich etwas, wo du sagen kannst, das plane ich jetzt, ich mache mal eine Mene Mu und raus bist du und das ist jetzt, ich weiß nicht, bestimmt eine gute Handwerkerin. Also das, so funktioniert das nicht. Aber dass, wenn du in, sagen wir mal, in einer institutionellen Liebesstruktur dich organisiert hast und du hast Begegnung und zwar große Begegnung auf unterschiedlichen Ebenen, dann wird sie bislang von der institutionalisierten Liebe als Bedrohung aufgefasst. Und ich glaube aber, wenn man das dreht und das ist eben dieses Drehung, dass du dann nicht Angst hast, dass deine Ressource dir abhanden kommt, sondern dass du dabei zuguckst, wie diese Ressource sich weiterhin selbst gestaltet und du lernst davon zu profitieren.
Ich habe das eben wirklich, bin selber ins Zucken geraten, als ich mich da so reden hörte, weil das ist ja hier auch gestattet. Ich habe im Sommer meine Frau verloren. Und ich habe mit meiner Frau fast 26 Jahre eine sehr glückliche, eine sehr intensive Liebesbeziehung gehabt mit allem Schmerz und mit allem auch möglichem Auseinanderbrechen. Ich habe gerade in den Jahren, wo das schwierig war, wo meine Frau durch die Krankheit schon sehr gezeichnet und entkräftet war, tatsächlich die wunderbare Erfahrung gemacht, dass ich mit meinen besten Freunden hoch romantische Abende verbracht habe. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, und da bin ich, deswegen habe ich gerade echt im Redefluss gestockt, ich glaube, dass das für unsere Ehe überlebenswichtig war.
Ja.
Und deswegen kam ich so auf den Gedanken, eigentlich ist das doch schön, wenn du ein Netz an unterschiedlichen Liebesbeziehungen hast. Das heißt doch auch, dass wir einander endlich vergeben oder verzeihen können, dass sie nicht die Göttin und die Göttergattin meines Lebens ist und ich das umgekehrt auch nicht sein muss. Es ist eine riesige Freiheit, die darin atmen kann. Wenn ich aber jetzt solche Konzepte denke wie Polyamorie, dann stelle ich mir das so wahnsinnig anstrengend.
Ja, ich auch. Ich auch.
Also, und das ist überhaupt kein, ich bewundere das. Aber was denkst du, sind denn dann die neuen oder die Werte, die jetzt, nach denen wir uns ausrichten wollen, wenn wir sagen, wie wollen wir denn lieben? Also, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Wert echt in die Richtung geht, naja, da müssen wir damit leben, das braucht jetzt mehr Aufwand. Was wird da eventuell auf uns zukommen? Wo führt uns der Zeitgeist hin? Was sind die Werte, nach denen wir das gestalten?
Also ich möchte ganz kurz zur Polyamorie nochmal. Auch da, das neigt immer sehr schnell, es zu verurteilen. Aber für mich ist Polyamorie insofern sehr stressig, weil man dann eigentlich mehrere Exklusivitäten zu bedienen hat. Und das ist schon ganz schön aufwendig, glaube ich. Aber wir müssen wirklich solche Phänomene in Schritten begreifen. Auch hier möchte ich wieder den Begriff der Entwicklungsgroßzügigkeit anbringen. Wir kennen ja nur die Exklusivität. Und dann versucht man, die Exklusivität aufzuteilen in der Hoffnung, dann in eine Kohärenzerfahrung zu kommen. Und dann kommt man wieder an seine Grenzen und so weiter. Also es lohnt sich wirklich, solchen Phänomenen wirklich wohlwollend beobachten, einfach gegenüber zu stehen und sagen so, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin? Das ist eine, ich nenne das immer, ist eine wahnsinnige Entlastung von der Gegenwart, wenn man sich solche Phänomene so anguckt. Und ich glaube, dass es wirklich in Zukunft nicht nur darum geht, den großen Liebesrausch zu erfahren, sondern dadurch eben auch, dass man deutlich älter wird, dass man durch die Lebenserwartung auch sehr viele verschiedene Lebensphasen auch durchlebt, wo andere Werte wichtiger sind und dann wieder andere Werte kommen, dass man tatsächlich nachhaltige Liebesbeziehungen hat, die was aushalten, die belastbar sind, die überdauern, die tatsächlich eine Form von Verlässlichkeit haben. Und das ist dann eben nicht nur der Ehepartner, sondern das können genau diese Freunde, Jugendfreunde oder auch Ex-Partner zum Beispiel eignen sich dafür ungemein. Ganz, ganz oft sehe ich, dass Ex-Partner, wenn sie sozusagen die Dimension bitte sei meine konditionierte Ressource endlich verlassen haben, dass sie sich nochmal eine andere Begegnungsqualität haben, gerade wenn Kinder im Spiel sind und sich tatsächlich auf viel belastbarer und nachhaltiger als Lebensbegleitungsliebespartner etablieren, als sie es noch versucht haben, als sie sich in den Idealen der Paarbeziehung abgemüht haben. Und ich glaube, dass das ein großes Ideal sein wird, dass die Begegnungsqualität, die man mit jemandem hat und die welche Form der Liebe auch immer sich daraus entwickelt, dass die tatsächlich überdauert, unabhängig von der Form.
Wenn ich dir zuhöre, habe ich manchmal den Eindruck, dass die Art und Weise, wie du Zeitgeist verstehst, beobachtest, befragst und lauschst, dass man da gar nicht mehr so zumindest derzeit unterscheiden kann zwischen Liebe und Zeitgeist, sondern dass der Zeitgeist, so wie du ihn zeichnest, also wirklich eine Bewegung der Liebe ist.
Das hast du mir beigebracht. Du hast mir beigebracht, dass eigentlich dieses Sehnen nach dieser Weisheit in der Liebe, dass das immer wieder eine Zeitgeisttür braucht, weil es letztendlich immer wieder in irgendeine Form gesperrt wird. Und dass es vielleicht gar nicht immer eine neue Liebesform ist, die wir entdecken, sondern vielleicht einfach nur die Weisheit der Liebe immer wieder neu entdecken. Und da ist dann die Schnittstelle von dir als Theologe und mir als Zeitgeistforscherin, dass sich das Ewige immer wieder neu entdecken lässt und entdeckt werden muss.
Also glaub mir, als Theologe habe ich mich hier heute Abend echt zurückgehalten. Na, jetzt wirklich. Also ich bin großer Fan der Trinitätslehre, ne? Und ich finde das genial, dass die junge Christenheit schon in den ersten Jahrhunderten auf die Idee kam, Gott als ein mehrdimensionales, mehr personales Geschehen von Liebesresonanz und Liebe zu denken, wo all die Kategorien, in denen wir normalerweise ticken, passé sind. Da behauptet niemand sich selbst auf Kosten der anderen. Die Liebe des dreieinigen Gottes ist pure Ermächtigungsliebe. Und zugleich hält sich aber auch niemand zurück, weil er denkt, oh, zu viel Verbundenheit geht auf Kosten meiner Einzigartigkeit. Die Entwicklungsgroßzügigkeit in dieser Liebe, ein Gott, der Lernerfahrungen macht, ein Gott, der sich für das Risiko der Liebe öffnet mit uns, da gäbe es ganz, ganz viel zu sagen. Und natürlich, der Heilige Geist ist in einer besonderen Weise diese Liebe, weswegen wir ja auch mal auf die Idee gekommen sind, zu sagen, ja, vielleicht sind Zeitgeist und Heiliger Geist viel öfter in heilsamen Allianzen zugunsten des Lebens, als wir das bisher zu träumen gewagt haben. Ich möchte hinweisen auf dieses Buch, und zwar fand ich das äußerst bemerkenswert. Am Ende dieses Buches hast du es gewagt, eine kleine Prophetie zu schreiben. Und das ist 2017 und wir sind jetzt 7 Jahre später. Und du schreibst in diesem Buch so einen Epilog, Aufklärung 2.0, und sagst, ja, wenn das dann mal alles mit dieser Selbstoptimierung und mit diesen Zwängen, sich zu steigern und zu zu verbessern, wenn das mal passé ist und wenn die Leute sagen, wollen wir nicht mehr, und ein neuer Zeitgeist wird kommen und es ist der Spirit und es ist einfach die pure Selbstliebe. Und dann schreibst du, die Gesellschaft hat einen neuen Filter, mit dem sie jede Beziehung, jedes Unternehmen, jedes Produkt und jedes Konzept abscannt. Ist da auch genug Liebe drin?
Ja.
Das fand ich echt bemerkenswert. Hast du schon vor 7 Jahren gemacht. Würdest du sagen, ja, gerade ist der Zeitgeist echt so auf dem Trip und lässt uns alle fragen in jedweden Beziehung, ob da auch genug Liebe drin ist?
Na, du hast es ja gerade vorgelesen von der Frau, die nur noch in liebevollen Verhältnissen unterwegs sein soll. Ich glaube nicht, dass es für jeden überall stattfindet, aber ich denke, dass jeder durch den Zeitgeist ermächtigt ist, sich die Frage hin und wieder zu stellen und auch Konsequenzen zu ziehen, wenn es nicht der Fall ist.
Zum Schluss, was ist für dich als Zeitgeistforscherin vielleicht so das Phänomen, die Dynamik, die Liebesevolution der letzten Jahre, über die du dich am allermeisten freust?
Freue?
Ja, die du so richtig abfeierst, wo du sagst, da hat kulturelle Evolution stattgefunden. Da hat uns der Zeitgeist, du nennst das so schön, eine neue kulturelle Heimat für die Liebe gegeben. Die wird auch nicht ewig sein. Mhm. Irgendwann wird die auch wieder gekapert von irgendwelchen Geistern. Aber jetzt gerade, wo hast du so eine ungetrübte Freude?
Ja, eigentlich so weit bin ich noch gar nicht mit meiner Freude. Ich hänge eigentlich da noch im Vergangenen. Aber worüber ich mich unheimlich freue, ist über das Phänomen, dass wir die Menschen, mit denen die Liebe nicht funktioniert hat, nicht mehr hassen müssen. Das ist das, was mir sehr stark auffällt. Sondern dass wir wirklich versuchen, im Verstehen und im Reflektieren uns dann mit verflossenen Lieben auseinanderzusetzen und nicht stecken bleiben in Hass und Schuldzuweisung. Das ist für mich ein ganz großer Schritt.
Zeitgeistforschung kann und will uns auch gar nicht sagen, welche Trends, welche Zukunft sich mehr oder weniger prognostizieren lassen. Aber sie kann uns mündig machen, im und mit dem Zeitgeist zu leben, zu spielen, die Geister der Zeit auch, wo nötig, zu unterscheiden. Zeitgeist à la Kirstine Fratz ermutigt uns und erinnert uns heute daran, der Sehnsucht der Liebe zu folgen. Ja, in gewisser Weise an die Liebe zu glauben. Und auf sie zu hoffen, da ist sie. Die christliche Trias von Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wer sich vom Sog des Zeitgeistes in diese Richtung ziehen lässt und auch locken lässt, verführen lässt, der könnte entdecken, die könnte entdecken. Es ist gar nicht so unvernünftig, der Liebe zu trauen und ihr mal wieder neu was zuzutrauen. Wie schreibt es Volker Gerhardt in seinem Buch Der Sinn des Sinnes? Mögen Hass, Neid oder Habsucht Kriege erzeugen und für die alle Krisen überdauernde Vollbeschäftigung der Juristen sorgen, das Ausmaß und die Vielfalt der sozialen Folgen der Liebe werden von keinem anderen Gefühl übertroffen. Deshalb, ihr lieben ZeitgeistteilnehmerInnen und GeistzeithörerInnen, let love rule. Und dir, liebe Kirstine, unser Herzensdank für den schönen, hoffnungsfrohen, leichten und liebevollen Zeitgeist, den du aus Hamburg kommend in unserer Mitte versprüht hast.
Eine Ehre, danke schön.